Sie hören SBS German.
Per Video bin ich nun mit Dieter Herrmann verbunden, Chefredakteur der Woche in Sydney. Ich grüße dich. Hallo.
Hallo Christian, einen schönen guten Tag wünsche ich dir.
Du hast vor ein paar Wochen Ende Oktober prophezeit in einem Interview mit unserem Kollegen Wolfgang Müller, dass Joe Biden die Wahl gewinnen würde. Warum damals?
Das war natürlich immer eine vage Prophezeiung, das ist ganz klar. Der Wolfgang hat so diese typisch journalistische Frage gestellt, wenn du jetzt sagen könntest, wer es denn wird, was glaubst du denn? Und dann habe ich ein bisschen rumspekuliert und dann habe ich einfach so aus meinem Gefühl heraus gesagt, Joe Biden. Ich habe das geglaubt, weil ich mir, oder ich bin davon ausgegangen, dass die Amerikaner nicht ein zweites Mal so dumm sind, einen Menschen wie Donald Trump zu wählen.
Aber immerhin 71 Millionen haben für ihn gestimmt, 75 Millionen für Joe Biden, 4 Millionen ungefähr der Unterschied. Also trotzdem 71 Millionen mehr als vor 4 Jahren haben für Trump gewählt. Warum?
Das ist für mich ein ziemliches Rätsel. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu ergründen natürlich, weil ich auch für das deutsche Fernsehen da drüber berichtet habe, über die Reaktionen hier aus Australien, und das ist einfach schwer zu verstehen. Es ist ja tatsächlich so, dass der Trump kein dummer Mann ist, überhaupt nicht, sondern er hat sehr raffiniert und sehr geschickt versucht, seine potenziellen Wähler und seine noch Nicht-Wähler dorthin zu bringen, wo er sie hinhaben will. Indem er ihnen ganz tolle Geschichten erzählt hat, zum großen Teil, wie wir inzwischen wissen, Lügengeschichten, aber er hat ihnen wirklich wochenlang eingeredet, dass die Demokraten erstens gar keine Demokraten sind, sondern Kommunisten, und zweitens, dass sie versuchen, die Wahl zu stehlen, ein interessanter und ziemlich neuer Begriff, dass sie also versuchen, bei den Wahlen zu betrügen. Und all das haben ihm offensichtlich ziemlich viele Menschen geglaubt. Das heißt also, man kann nicht nur sagen, die dummen, einfachen Amerikaner haben ihn gewählt, sondern es gibt auch tatsächlich Leute, denen er suggerieren konnte, dass er recht hat und dass er betrogen wird und dass er unbedingt noch ein zweites Mal eine zweite Amtszeit als Präsident bekommen muss.
Mindestens ein CNN-Moderator hat ihn, als es dann wirklich darum ging, dass er eben partout nicht Joe Biden gratulieren wollte, partout nicht eingestehen wollte, dass er die Wahl verloren hat, dass er sich hinwegsetzt über den Wählerwillen. Dieser CNN-Moderator hat ihn dann, und ich war wirklich erstaunt, hat ihn als Faschist bezeichnet. Würdest du so weit gehen?
Ich würde nicht ganz so weit gehen. Er ist sicherlich ein Nationalist, und zwar ein strammer Nationalist, ganz bestimmt. Ich würde ihn nicht als Faschist bezeichnen, nein. Ich würde ihn einfach als sehr geschickten Politiker bezeichnen, aber vor allen Dingen als sehr geschickten Geschäftsmann, der sehr gut versteht, auf sich selbst und auf sein Portemonnaie aufzupassen.
Wie beurteilst du seine Chancen, dass er vor Gericht Recht bekommt? Er hat ja gleich mehrere Rechtsverfahren jetzt angestrengt, beginnend heute Montag.
Nun, da er ja den Supreme Court, also das höchste Gericht in den USA, mit handverlesenen Leuten, mit von ihm selbst handverlesenen Richtern besetzt hat, ist natürlich die Gefahr groß, oder vielleicht sogar die Chance groß, dass er am Ende vor dem Supreme Court Recht bekommt. Im Moment zeichnet sich das aber nicht ab. Im Moment haben sogar die höheren Gerichte in den einzelnen Staaten, die schon geurteilt haben, gegen ihn geurteilt und ganz klar gesagt, die Wahlen waren in Ordnung, die Wahlen waren kein Betrug und die Wahlen müssen so, wie sie sind, anerkannt werden.
Bestimmt spielt dabei auch eine Rolle, dass der Unterschied national natürlich die erwähnten rund 4 Millionen Wählerstimmen beträgt, aber das sagt ja nicht viel aus, weil es kommt ja auf die einzelnen Bundesländer, die Bundesstaaten drauf an. Und da ist es ja schon ziemlich knapp in mindestens 4 der 50 Staaten, aber so knapp ist es nun auch wieder nicht, außer vielleicht in Georgia. Hat er wirklich Chancen, dass er da zum Beispiel Neuauszählungen erwirken kann, außer in Georgia, wo es wie gesagt knapp ist? Oder werden die Gerichte sagen, das sind solch große Unterschiede, das lohnt sich nicht, da Neuauszählungen zu veranstalten, die auch sehr teuer sind natürlich?
Also da wir gerade von Georgia reden, da glaube ich schon, wird es zu einer Neuauszählung kommen. Allerdings ist das ein bisschen trickreich, wenn bevor man eine Neuauszählung durchsetzen kann vor dem Gericht oder vor einer Wahlkommission. Bevor man die durchsetzen kann, muss man Geld hinterlegen, und zwar das Geld, was die voraussichtliche Neuauszählung kosten würde. Das heißt, das Geld muss er erstmal hinlegen, bevor er eine Neuauszählung bekommt. Ich glaube aber, weil es in Georgia wirklich knapp ist, wird er da eine Neuauszählung bekommen. Aber es ist natürlich völlig unklar, ob die anders ausgeht oder ob das Ergebnis wieder genauso ist. Und da offensichtlich überall dort, wo pünktlich und regelmäßig ausgezählt wurde, dass da offensichtlich alles richtig gelaufen ist, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass eine zweite Auszählung ein anderes Ergebnis bringen wird.
SBS Radio am Montagabend mit einem Gesprächsgast, Dieter Herrmann, Chefredakteur der Woche in Sydney. Ja, die Medien, welche Rolle haben Sie im Wahlkampf und zuletzt jetzt bei dieser Auszählung, die ja geschlagene 96 Stunden gedauert hat, nicht wahr? Welche Rolle haben die Medien gespielt in den USA? Haben Sie eine verantwortungsbewusste Rolle gespielt?
Ich glaube, Sie haben das getan, wenn ich auch eine bestimmte Situation nicht verstanden habe. Es gab eine Rede von Donald Trump. Ich glaube, sie war am Mittwoch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Sie war am Mittwoch, wo er wieder alle möglichen Lügengeschichten verbreitet hat. Manche Medien haben es gezählt, manche haben gesagt, 13 Mal hätte er gelogen in der kurzen Rede. Andere haben gesagt, es wären 20 Mal gewesen. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Aber da haben einige Fernsehsender während dieser Rede, die normalerweise komplett live übertragen wird, haben Fernsehsender abgeschaltet. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich hätte das, glaube ich, übertragen und hinterher entsprechend kommentiert und ihn vielleicht damit eher entlarvt als mit dem Abschalten des Fernsehsenders. Das war so eine, für mich war das eine Schwäche der Fernsehsender, dass die abgeschaltet haben. Aber ansonsten haben die Medien eine sehr, sehr große Rolle gespielt und eine interessante Rolle noch zudem, weil sein Haus- und Hofsender oder soll ich sagen Leib- und Magensender Fox News, die haben sogar relativ frühzeitig anerkannt, dass er die Wahlen nicht gewonnen hat, sondern dass Joe Biden der neue Präsident wird. Das hat man von Fox News überhaupt nicht erwartet. Und auch die eher Trump-freundliche oder konservative USA Today, die Zeitung, hat sich sehr schnell nach den tatsächlichen Gegebenheiten gerichtet und nicht mehr so Trump-freundlich geschrieben, sondern schon gesehen, dass Trump wahrscheinlich jetzt weg ist aus dem Weißen Haus.
Es hat ja gefühlte Wochen gedauert, dabei waren es wirklich nur 4 Tage, Dienstag bis Samstag. Du hast recht, also Arizona wurde ja von Fox quasi den Demokraten zugeschrieben, Stunden, wenn nicht einen Tag oder so, oder 2 Tage sogar vor CNN. Und es gab ja die Meldung, dass Trump Rupert Murdoch höchstpersönlich angerufen hat und sich beklagt hat. Anderes Thema, die sozialen Medien, welche Rolle haben die gespielt? Was meinst du?
Naja, für Trump natürlich eine besonders große Rolle, da er ja der große Twitter-Freund ist und seine Politik zu einem großen Teil versucht, über Twitter zu machen. Wobei Twitter ja angefangen hat, sehr kritisch mit den Tweets, mit dem, was Trump da verbreitet hat, umzugehen und oft Warnmeldungen vorgeschaltet hat, dass das, was da gerade geschrieben wurde vom Präsidenten, nicht der Wahrheit entsprechen könnte und ähnliches. Aber die sozialen Medien haben, glaube ich, zumindest am Anfang des Wahlkampfes oder sagen wir in der ersten Hälfte des Wahlkampfes eine große Rolle für Trump gespielt, eine sehr große Rolle, weil er es sehr gut mit seinen Leuten sehr gut verstanden hat, die sozialen Medien für seine Zwecke zu nutzen. Aber die sozialen Medien sind dann irgendwann wirklich sozial geworden und womöglich sogar objektiv und haben, wann immer es wirklich offensichtlich war, dass da wieder irgendwelche Märchengeschichten publiziert wurden, in solchen Situationen haben die sozialen Medien dann klar reagiert und gesagt, Leute, seid vorsichtig, überlegt euch, was ihr da lest und checkt alles doppelt bitte.
Aber großflächige ausländische Eingriffe oder Einmischungen gab es offenbar nicht. Also Russland, China, andere, Iran, die haben offenbar nicht so viel Erfolg gehabt wie vor 4 Jahren.
Zumindest ist es noch nicht bekannt, Christian, aber ich glaube tatsächlich, dass die sich auch ein bisschen zurückgehalten haben, weil sie ja ertappt worden sind, mehr oder weniger, vor 4 Jahren. Und es gibt so ein paar Gerüchte, dass der Iran sich erheblich eingemischt haben könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendetwas bewegt hat, dass da irgendwelche Betrugsvorwürfe jetzt im Raum stehen und dass irgendjemand deswegen nicht Trump gewählt hat, weil Herr Putin das so möchte. Also ich glaube, Nein, ich glaube, in diesem Falle waren ausländische Medien, ausländische Geheimdienste, ausländische Regierungen nicht wirklich daran beteiligt, an diesen Wahlen und haben auch keinen oder nur einen ganz, ganz geringen Einfluss auf das Endergebnis gehabt.
Zurück zu Donald Trump. Er will ja wirklich partout nicht klein beigeben und Biden zum Beispiel gratulieren etc. und eingestehen, dass er die Wahl verloren hat. Gegen den Willen seiner Frau offenbar, Melania Trump, und auch gegen den Willen seines Schwiegersohns, Jared Kushner. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es liegt nicht in der Persönlichkeit des Herrn Donald Trump Senior, dass er zugibt, bei irgendetwas verloren zu haben. Ich glaube, das kann er nicht ertragen. Ich glaube, das kann er nicht laut sagen. Ich glaube, er würde sich eher die Decke über den Kopf ziehen, als zuzugeben, dass er erfolglos war. Er hat ja, wie ich finde, in einem lichten Moment vor einigen Wochen mal gesagt, ach, wenn diese Wahlen so ausgehen, wie ich mir das gar nicht wünsche. Wenn ich die Wahlen nicht gewinnen sollte, dann kann es sein, dass ich das Land verlassen muss. Und das war, glaube ich, ein ziemlich wahrer Satz, weil er hat natürlich ein großes Problem, wenn er jetzt nicht mehr Präsident ist. Es laufen mehrere Verfahren gegen ihn. Ich glaube, etwas über 20 Strafverfahren laufen im Moment gegen ihn. Er ist wegen Steuerhinterziehung und anderer Dinge angeklagt. Also für ihn wird es eine ganz schön schwierige Zeit in den USA, wenn er nach dem 20. Januar nicht mehr der Chef im Weißen Haus ist.
Aber er könnte doch, wie er das zuvor mit vielen anderen gemacht hat, sich selbst ein Presidential Pardon geben. Wäre das möglich?
Das
Das hat noch niemand
darüber habe ich
gemacht,
heute.
aber.
Nein, das hat so vieles nie gegeben von dem, was Trump gemacht hat. Aber darüber habe ich heute Morgen lang nachgedacht. Und ich bin mir nicht sicher, dass das funktionieren kann, weil ich vermute, dass die Gerichtsverfahren gegen ihn erst dann stattfinden werden, wenn er nicht mehr Präsident ist. Vorher ist er ja mehr oder weniger immun. Und ich glaube, dieses Pardon ist erst dann möglich, wenn es schon wenn ein Verfahren begonnen hat gegen ihn. Das heißt, ich glaube, dass Joe Biden ihm einen Pardon geben könnte nach dem 20. Januar, wenn er das denn wollte. Aber er sich selbst nicht. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das Recht ist erstens sehr kompliziert ohnehin in den USA und andererseits in den USA auch noch sehr, sehr abhängig von den 50 Staaten.
Noch eine letzte Frage zu Trump, bevor wir zu Joe Biden kommen und natürlich der zukünftigen Vizepräsidentin. Trump, es wird ja auch gemunkelt, dass er ja eine Fernsehstation jetzt aufmachen könnte. Welche anderen Szenarien siehst du für ihn?
Ich glaube, er muss erstmal seine Finanzen klären. Das ist wohl ganz, ganz wichtig und vielleicht endlich zumindest auch einen Teil davon offenlegen, weil das hat er ja bisher nicht getan. Es gibt ja Gerüchte, dass Trump völlig pleite ist. Es gibt Gerüchte, dass er unter anderem der Deutschen Bank viele, viele Millionen schulden würde und die wollen bestimmt auch irgendwann ihr Geld wieder haben. Und ich glaube, dass bevor er irgendwelche größeren Investitionen tätigt, da erstmal klar Schiff gemacht werden soll. Und ich kann mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendeine Bank auf dieser Welt gibt, die Donald Trump Senior irgendeinen Kredit gewährt. Von daher kann es natürlich sein, dass er seine Freunde hat, die ihn mit Geld oder mit Materialien versorgen, aber einen eigenen Fernsehsender kann ich mir im Moment nicht denken. Ich kann mir aber vorstellen, dass er versuchen wird, Fox News für sich zurückzugewinnen.
Und politisch wird er versuchen, ich weiß nicht, seine eigene Partei zu gründen oder eine Serial Pest zu sein in den nächsten 4 Jahren oder gar in 4 Jahren erneut zu kandidieren?
Das mit der Serial Pest kann ich mir sehr gut vorstellen bei Donald Trump. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gegen alles stänkern wird, was in irgendeiner Form von der neuen Regierung, von der zukünftigen Regierung verändert, erneuert, angeschoben wird. Er wird wahrscheinlich immer was dagegen haben und seine Gehilfen natürlich auch. Ich denke da an Richard Grenell zum Beispiel, den ehemaligen US-Botschafter in Berlin, der ja ganz massiv immer noch auf Trumps Seite steht und für ihn weiter kämpft im Moment, was er gerade in Las Vegas getan hat, übrigens gestern bei einer großen Rede. Und Von daher kann ich mir vorstellen, dass Trump ein sehr schwieriger Fall sein wird in Zukunft. Dass er nochmal zur Wahl antritt, halte ich für unwahrscheinlich, weil ich ziemlich sicher bin, dass er in 4 Jahren, wenn es neue Wahlen geben wird in den USA, dass er in 4 Jahren vorbestraft sein wird. Und soweit ich informiert bin, können Vorbestrafte in den USA nicht Präsident werden.
Wie reise ich sicher im öffentlichen Nahverkehr? Vermeiden Sie den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand von Mitreisenden. Wenn das nicht möglich ist, nehmen Sie die nächste Bahn oder Bus. Händewaschen nach Beendigung der Reise. Benutzen Sie nicht den Nahverkehr, wenn Sie krank sind. Weitere Informationen in deutscher Sprache gibt es bei sbs.com.au/coronavirus.
SBS Radio am Montagabend mit einem letzten Gesprächsblock mit Peter Herrmann, Chefredakteur der Woche in Australien. Sprechen wir über Joe Biden, ein bald 78-jähriger President-elect. Am 20. Januar ist ja die Amtseinsetzung dann. Haben die Amerikaner mit ihm eine gute Wahl getroffen?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber sie haben womöglich die beste Wahl getroffen, wobei einfach deswegen, weil es vielleicht gerade keinen besseren Kandidaten gab. Herr Biden ist ein alter Mann, das muss man ganz offen sagen. Das heißt nicht, dass er geistig nicht mehr rege ist, aber er kann auf keinen Fall 2 Amtszeiten durchstehen. Das heißt, Joe Biden wird, wenn überhaupt, diese erste Amtszeit durchstehen und hoffen dabei, möglichst viel bewegen zu können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es keine zukunftsträchtige Lösung ist, 77 Jahre alte Männer zu Präsidenten zu machen. Und das meine ich ganz grundsätzlich. Ich glaube, dass es endlich Zeit ist, an die Spitze von Staaten, an die Spitze von Regierungen auch mal jüngere Leute zu wählen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass der Joe Biden sich das sehr gut überlegt hat, wen er zu seiner Vizepräsidentin macht. Weil die Kamala Harris ist ja rund 30 Jahre jünger als er. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kamala Harris irgendwann Präsidentin der USA werden wird. Sie wäre wahrscheinlich die richtige und für mein persönliches Empfinden wäre sie auch genau im richtigen Alter und hätte die richtige Erfahrung, nämlich sehr viel Erfahrung schon. Ich kann mir also denken und ich wünsche es mir eigentlich auch, dass Joe Biden so eine Art Interimspräsident wird und dann endlich mal der Staffelstab im Weißen Haus an jemand übergeben wird, der jünger ist, wobei endlich mal, man muss ja den Obama so ein bisschen ausnehmen, der war ja auch noch nicht so alt, aber Trump und Biden sind für meine Begriffe beide deutlich zu alt für so ein wichtiges Amt, zumal sie ja auch junge Leute bewegen sollen und für einen 77-Jährigen könnte das durchaus schwierig sein.
Mhm. Sie hat mich beeindruckt, also Kamala Harris, die designierte Vizepräsidentin, in ihrer Rede am Samstagabend in den USA, Sonntagmorgen hier in Australien oder Sonntagmittag war das dann. Sie hat doch sehr viel Dynamik auch und ist aber vielleicht ein bisschen zu links für viele Amerikaner.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil diese Begriffe links und rechts, wie sie in Amerika üblich sind, kann man überhaupt nicht mit dem links und rechts vergleichen, wie es zum Beispiel in Deutschland oder hier in Australien ist. Wenn man von einer linken Partei in den USA redet, dann ist man auf deutsche Verhältnisse übertragen, irgendwo mitten zwischen der SPD und der CDU wahrscheinlich. Wenn man von den Republikanern spricht und das auf Deutschland überträgt, so schrieb heute ein Kommentator im Berliner Tagesspiegel, dann ist man schon ziemlich nahe zwischen der CDU und der AfD. Das heißt, es ist alles ein ganzes Stück nach rechts verschoben in den USA und Herrn Biden oder Frau Harris vorzuwerfen, was immer wieder vorgekommen ist, dass sie den Sozialismus oder gar den Kommunismus wollten, das ist so abwegig, wie nur irgendwas abwegig sein kann. Das heißt also, die Begriffe links und rechts sind mit ganz viel Vorsicht zu handhaben. Und Kamala Harris ist garantiert keine Linke. Sie ist vielleicht eine liberale Demokratin oder vielleicht eine sozialliberale Demokratin. Aber von links kann da ganz sicher nicht die Rede sein.
Aber sie ist für Abtreibung bzw. für, dass die Frau entscheiden kann, also pro-choice. Und das ist doch ein rotes Tuch bei vielen Amerikanern.
Ja, und da reden wir nicht nur vom Bible Belt in den USA, sondern das ist tatsächlich für viele ein rotes Tuch. Da sind die USA einfach den europäischen und zum großen Teil auch den australischen Standards noch eine ganze Weile hinterher. Und es gibt Regionen in den USA, so sage ich hin und wieder in Gesprächen, es gibt Regionen in den USA, die noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind, sondern die irgendwo in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unterwegs sind. Und das wird sicherlich noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern, bis da die USA ein bisschen in Richtung Liberalismus, in Richtung zur Modernität mit Europa gleichauf ist.
Mhm. Letzte Frage. Das Coronavirus, das tobt ja in den USA wie in fast keinem anderen Land der Welt im Moment. Zuletzt 125.000 neue Ansteckungen. Was empfiehlst du dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden, was soll er unternehmen, jetzt heute beginnend Montag? Er will ja diese Taskforce einsetzen und ernst machen mit im Kampf gegen Covid.
Naja, vor allen Dingen finde ich es extrem wichtig, dass der Biden das endlich als wissenschaftliches und nicht als politisches Problem sieht, diese ganze Pandemie. Das heißt, er soll auf die Wissenschaftler hören und nicht auf sein Bauchgefühl. Weil wer sonst als Wissenschaftler, die sich mit Virologie beschäftigen, wer sonst soll denn sagen, was da passiert? Das ist Neuland für alle, auch für die Wissenschaftler, gar keine Frage. Dieses Virus ist ein Virus, was bis vor knapp einem Jahr noch völlig unbekannt war. Das heißt, man lernt jeden Tag irgendwas dazu und das gilt auch für Präsidenten. Auch Präsidenten sollen verdammt nochmal jeden Tag was dazulernen, wenn es um wissenschaftliche Dinge geht, weil nur das ist wichtig und nur mit Hilfe der Wissenschaft und der Medizin, die ja ein Teil der Wissenschaft ist, kann dieses Virus eliminiert werden, können die Menschen geschützt werden. Und 125.000 neue Fälle in 24 Stunden ist eine immens große Zahl. Es ist eine deutsche Großstadt. Und da muss natürlich endlich was passieren. Und das kann nur mit wissenschaftlicher Hilfe der Fall sein.
Aber es wird enorm schwierig sein, auch weil ja Biden erst am 20. Januar eingesetzt wird und Trump bis dann, was, ihn sabotiert?
Ja, das glaube ich. Trump wird ihn so weit wie möglich sabotieren oder gegen die Vorstellungen von Biden entscheiden, politische Entscheidungen weiterhin treffen, weniger wissenschaftliche Entscheidungen treffen. Und Trump wird uns vermutlich irgendwann erzählen, weil er so gut gearbeitet habe, würde es schon in den nächsten Wochen einen Impfstoff geben und dann wäre alles erledigt und die Krankheit wäre beseitigt. Aber das erzählt er ja nun schon ein paar Monate.
Oder er wird vielleicht sagen, dass unter Biden, dass seit seiner Wahl am 3. November bis zur Amtseinsetzung am 20. Januar dann, wir hoffen es natürlich nicht, aber könnte sein, mehr Leute sterben als in den vergangenen, 7, 8 Monaten.
Christian, das wäre das Worst-Case-Szenario. Lass uns bitte die Daumen drücken, dass das nicht passiert.
Finde ich auch. Okay, dann lassen wir das sein. Vielen, vielen Dank, Dieter Hermann. Und vielleicht ganz zum Schluss noch, die Woche kommt ja morgen raus, die neueste Ausgabe. Was steht drin auf der Titelseite? Wie hast du diese ganze Thematik US-Wahl aufgefangen und bearbeitet?
Na, rate mal, was auf der Titelseite sein könnte. Natürlich die Wahlen in den USA, das Wahlergebnis, die Zukunft, wie es weitergehen könnte ohnehin. Hatten wir in der Woche gar keine Alternative dazu, mehrere Seiten zu verwenden, um Berichte über die Wahlen, Ergebnisse und Ähnliches zu publizieren. Das alles wird morgen in der Woche sein und dann habe ich in der Woche auch noch auf der Seite 15 einen Nachruf auf Herrn Trump geschrieben. Allerdings, und das da warne ich gleich vor, das ist ein ganz und gar nicht objektiver Kommentar geworden. Da habe ich versucht, deutlich zu machen, was Trump da eigentlich vorhatte und in welche Richtung Trump wollte und vielleicht immer noch will. Und habe die Hoffnung geäußert, dass unter dem Duo Biden-Harris das zumindest ab Januar besser werden wird.
Wunderbar. Dieter Hermann, Chefredakteur der Zeitung Die Woche in Sydney. Vielen Dank für dieses Interview.
Gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.